meines Erachtens eine extrem problematische Position, die mir schon entgegengebracht, also das habe ich schon erlebt, dass sowas gesagt wurde, dass man zum Beispiel sagt, Aristoteles war ein Frauenverächter und ein Sklavereibefürworter. Deswegen wollen wir uns mit Aristoteles nicht ferner beschäftigen. Ja, das halte ich für vollkommen absurd, weil man kann ja nicht historisch sozusagen nur noch das zur Kenntnis nehmen, was den Maßstäben unserer heutigen moralischen Vorstellung entspricht.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal ist Barbara Stolberg-Rillinger zu Gast. Die Historikerin begleitete 20 Jahre lang den Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Münster. Und seit September 2018 ist sie Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Mit ihr spreche ich über Wissenschaft und Forschung in Zeiten der Krise, über den Mikrokosmos des Wissenschaftskollegs, in dem ForscherInnen aus der ganzen Welt zusammenkommen und eben auch die Krisen, die Gewalt, die Geschichte ihrer jeweiligen Herkunftsregionen mitkommen. Über die Bedeutung von Wahrheit und Wissenschaft in Zeiten von Post-Truth und über die Wissenschaftsfreiheit im Angesicht des Kriegs im Nahen Osten. Herzlich willkommen, Barbara Stolberg-Rillinger. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ich sollte vielleicht einmal am Anfang sagen, dass Barbara Stolberg-Rillinger und ich uns kennen, dass wir uns nicht nur privat kennen, sondern dass ich auch in einer Funktion bin an dem Wissenschaftskolleg, dessen Direktorin Barbara Stolberg-Rillinger ist. Ich bin dort im Stiftungsrat. Ich bekomme dafür erschütternderweise kein Geld. Ich verdiene nichts an diesem Gespräch und Barbara Stolberg-Rillinger auch nicht. Aber aus Transparenzgründen würde ich das gerne einmal vorher sagen. Barbara Stolberg-Rillinger, ich würde ganz gerne mit Ihnen sprechen heute über die Wissenschaft und die Forschung in, ja, kritischen oder krisenhaften Zeiten. Und beginnen möchte ich damit, dass Sie uns zunächst einmal ein bisschen etwas über das Wissenschaftskolleg in Berlin als Mikrokosmos erzählen. Das ist ein Kolleg, an dem Sie Gäste aus der ganzen Welt haben, die für eine ganze Zeit bei Ihnen forschen dürfen. Ich würde mal etwas salopp sagen, es ist so eine Art globale Wohngemeinschaft. Und mich würde interessieren, wie sich verschiedene Krisen der letzten Jahre bei Ihnen in diesem Kolleg oder in dieser Wohngemeinschaft gezeigt haben. Ich möchte vielleicht nur andeuten, also so etwas wie die Pandemie, natürlich sicherlich, vielleicht die Situation in Iran, der Krieg in der Ukraine und vielleicht zuletzt dann auch der Nahostkonflikt. Aber vielleicht können Sie ein bisschen einfach mal erzählen aus den letzten Jahren, wie Sie das erlebt haben.
Ja, sehr gern. Also das Wissenschaftskolleg ist eine ziemlich besondere Einrichtung. Sie haben schon gesagt, ungefähr 40 bis 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, aus allen Disziplinen, idealerweise, natürlich nie aus allen. Und auch einige Künstlerinnen und Künstler sind da versammelt. Und man kann es tatsächlich als so eine Art Schullandheim für begabte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrachten. Insofern, als sie wirklich da zusammen leben in großen gemeinsamen Appartementhaus und auch geradezu verpflichtet sind, täglich miteinander zum Mittag zu essen. Also nicht am Wochenende, aber sonst. Und sie haben eine Residenzpflicht. Und ansonsten haben sie praktisch keine Verpflichtungen, außer dass jeder und jede einmal sein oder ihr Projekt vorstellen muss. Denn jeder kommt natürlich mit einem Projekt dahin. Ob die dann aber dieses Projekt wirklich verfolgen oder nicht, ist ihnen eigentlich überlassen. Sie können auch unter dem Eindruck dieser gemeinsamen Gespräche das Projekt vollständig verändern. Sie können etwas ganz anderes machen als geplant. Also sie haben eine maximale Freiheit. Sie werden auch nachher nicht irgendwie evaluiert, wie das bei normalen Forschungsprojekten, die öffentlich gefördert sind, der Fall ist, weil wir sie zunächst einmal sehr, sehr sorgfältig aussuchen. Das heißt, die Evaluation findet vorher statt und anschließend können sie dann wirklich größtmögliche Freiheit genießen.
Können Sie einmal nur, damit sich das unsere ZuhörerInnen vorstellen können, an irgendeinem Jahrgangsbeispiel sagen, vielleicht woher da Menschen kamen und vielleicht auch ein bisschen, was für Disziplinen da aufeinander prallen beim Mittagessen?
Ja, also das kann ich jetzt natürlich nicht alles aufzählen, aber wenn man den gegenwärtigen Jahrgang sich ansieht, dann ist da zum Beispiel eine russische Schriftstellerin im Exil, ja, die ins Exil gegangen ist nach dem 24. Februar 22. Dann ist eine iranische Dokumentarfilmerin, die ihr Land kurzfristig verlassen musste. Dann ist da aber auch eine kanadische Anthropologin, da ist ein amerikanischer oder ein englischer Mathematiker und so weiter. Also es sind Leute, eine kenianische Naturwissenschaftlerin und so weiter. Also wirklich extreme Vielfalt der Herkunftsregionen, extreme Vielfalt der Disziplinen. Und es kommt hinzu, dass jetzt, das haben Sie ja schon angesprochen, aus politischen Gründen öfter auch gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier Aufnahme finden, sozusagen außer der Reihe, weil sie ganz kurzfristig Hilfe brauchen und wir dann noch einen Platz frei hatten und sie kurzfristig aufnehmen konnten.
Das ist aber eigentlich nicht das Kriterium beim Wissenschaftskolleg. Also es ist nicht ein Ort, der sich primär qua Auftrag um gefährdete WissenschaftlerInnen kümmert.
Nein, das primäre Einladungskriterium ist natürlich immer die wissenschaftliche oder künstlerische Exzellenz und Originalität. Und dann kommt hinzu, dass das Diversitätskriterium. Aber da wir ja gewissermaßen die ganze Welt als Pool haben, sollte es kein Problem sein, wirklich aus allen Weltgegenden auch exzellente Leute zu bekommen. Das ist ja ein Argument, das gerne zum Beispiel auch gegen die gleichmäßige Beteiligung von Frauen vorgebracht wird, dass man gesagt hat, es gibt nicht genug Qualifizierte. Ja? Das ist natürlich in unserem Fall überhaupt kein Argument, weil unser Pool so unfassbar groß ist. Das heißt, um wirklich maximale Diversität und auch Geschlechterparität, die wir haben, herzustellen, muss man einfach nur gründlich suchen. Ja, das ist möglich, man muss es aber proaktiv angehen.
Also Sie akzeptieren die Ausrede nicht, die häufig im öffentlichen Raum zu hören ist. Wir würden ja gerne Frauen oder wir würden ja gerne schwarze WissenschaftlerInnen einladen, aber die Qualität sei nicht so.
Genau.
Also das bestreiten Sie.
Das bestreite ich in unserem Fall. Ich meine, es mag für eine bestimmte Stelle, die ausgeschrieben ist, zutreffen, dass man für diese spezielle Stelle mal nicht Leute aus allen unter allen Kriterien sozusagen findet. Aber bei uns kann dieses Argument nicht angeführt werden, weil wir, wie gesagt, ja völlig frei sind, 40 Leute aus gewissermaßen der ganzen Welt einzuladen. Und da muss man einfach nur besser suchen. Ja, und wir haben seit 3 Jahren immerhin es geschafft, dass wir ungefähr 50-50 Männer und Frauen haben. Im ersten Jahrgang gab es 2 Frauen. Nur um zu zeigen, wie groß der Weg ist, den wir zurückgelegt haben. Aber es hat sich in den 40 Jahren seit der Gründung ja auch einiges verändert.
Und können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie in diesem Mikrokosmos, den Sie uns gerade so ein bisschen illustriert haben, ja, wie Sie dort verschiedene Krisen in den letzten Jahren erlebt haben?
Ja, die Krisen bilden sich natürlich automatisch ab, weil wir eben Leute aus all diesen Ländern haben. Also wir haben immer israelische Fellows, einfach weil da eine sehr, sehr gute Wissenschaftslandschaft ist. Wir haben aber auch Chinesen zum Beispiel, die nicht mehr in China sind. Wir haben natürlich Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt verstärkt aufgenommen und haben dafür auch ein Spezialprogramm aufgelegt. Das heißt, die Krisen kommen gewissermaßen automatisch in das Wissenschaftskolleg dadurch, dass hochreflektierte, politisch interessierte, aber auch eben unmittelbar betroffene Menschen hier hinkommen. Nicht, weil sie betroffen sind, sondern weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesen Ländern betroffen sind von politischer Verfolgung, von Ausgrenzung, von einfach oder besorgt einfach sind über die Lage in ihren Ländern. Also das gilt ja nicht nur für Leute aus Ländern, in denen, wie gesagt, Wissenschaft verfolgt wird, sondern auch für Leute aus Ländern wie den USA, die einfach besorgniserregende politische Zustände hier aus erster Hand uns berichten und dann wechselseitig sich darüber austauschen. Also um nur ein Beispiel zu sagen, ich fand es ausgesprochen bewegend, als vor kurzem eine der großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus hier stattfand in Berlin, dass dann zum Beispiel eben ein chinesischer Fellow, südkoreanische Fellows sich anschließen, weil sie das Problem aus ihren Ländern kennen und sich solidarisieren hier mit uns in diesem Kampf gegen Rechtsextremismus. Also das zeigt, dass die aus ihren persönlichen Betroffenheiten heraus sich dann mit uns austauschen und dann nochmal eine ganz andere Perspektive in die Debatten derzeit vor allem über Rechtsextremismus bringen oder Debatten über Antisemitismus natürlich.
Können wir das Beispiel einmal oder verschiedene Beispiele vielleicht mal nacheinander durchgehen? Sie haben jetzt einmal gesagt, Sie haben eine russische Schriftstellerin, die im Exil ist seit dem 24. oder vermutlich etwas danach. Mhm. Sie haben auch gesagt, Sie haben vermehrt ukrainische WissenschaftlerInnen. Wie bildet sich das ab beim Mittagessen oder bei den Gesprächen? Also ist das so, dass Sie einfach Gäste haben, die verschiedene Herkunftsgeschichten haben und unterschiedliche Verfolgungsgeschichten haben, die da aber nebeneinander dann forschen und wohnen, oder wird es wirklich ins Gespräch gebracht und wird es wirklich, ja, thematisiert?
Ja, also zum einen muss man sagen, einige der Fellows haben dieses Thema dann auch als ihr Projektthema. Ja, also zum Beispiel der chinesische Fellow, der nicht mehr in China arbeitet, hat das Thema Erinnerungskultur des Tiananmen-Massakers. Ja, da ist dann ein solches Thema ausdrücklich das Projektthema. Oder wir hatten vor 2 Jahren einen russischen Fellow, der auch nicht mehr in Russland war, der über die putinsche Kulturpolitik hier gearbeitet hat. Also da wird es sozusagen schon als wissenschaftliches Thema auf den Tisch gebracht. Andererseits ist es aber auch so, dass einfach bei den Mittagessensgesprächen, die sich immer wieder anders zusammensetzen, also die Tische, wir haben, ich weiß nicht, 10 Tische im Restaurant, wo jeden Tag gemeinsam gegessen wird, und es ist sehr schön zu beobachten, dass die Zusammensetzung der Tische sich immer von Tag zu Tag unterscheidet, sodass immer wieder
andere. Also da verklumpt sich nichts. Es ist nicht sozusagen so, dass jetzt nur die NaturwissenschaftlerInnen und, also man sollte ja auch nochmal sagen, die Konfliktlinien im Wissenschaftskolleg laufen ja nicht nur nach Nationalitäten, sondern eben möglicherweise auch SozialwissenschaftlerInnen auf an dem einen Tisch und die NaturwissenschaftlerInnen an dem anderen.
Darüber könnte man auch, würde ich ganz gerne auch sprechen, also das Verhältnis dieser Wissenschaftskulturen zueinander, die möglicherweise noch mehr Verständigungsprobleme haben als die Leute, die aus verschiedenen Weltgegenden kommen. Aber also es gibt natürlich manchmal solche kleinen Verklumpungen oder Clusterbildungen. Aber ich beobachte das eigentlich eher als Ausnahme. Also es mischt sich Tag für Tag. Und wir beobachten als mehrere Ukrainerinnen hierher kamen und wir gleichzeitig 2 russische Fellows hatten, die aber nicht in Russland mehr arbeiteten. Wir hatten da etwas Skepsis und dachten, werden die sich miteinander unterhalten oder nicht? Wie wird es sein? Dann kam hinzu ein russischer Exilant, der auch kurzfristig das Land verlassen hatte, Maxim Ossipow, ein Schriftsteller. Und zwar, weil er einen offenen Brief gegen den Krieg unterzeichnet hatte. Und dann haben wir beobachtet, dass das am Anfang so ein bisschen Irritationen gab, ja, dass die vielleicht zuerst mal nicht gleich sich an denselben Tisch gesetzt haben, die Ukrainerinnen auch nicht gerne Russisch hörten, nicht Russisch sprechen wollten, was sie ja alle können, ja. Und das hat sich aber nach meiner Beobachtung dann völlig gelegt, auch weil der russische Schriftsteller sehr auf die Ukrainerin zugegangen ist und sehr viel Verständnis gezeigt. Das Gleiche ist auch jetzt der Fall mit der russischen Schriftstellerin. Letztes Jahr hatten wir auch eine russische Exilschriftstellerin. Die hatten keine Probleme, miteinander zu sprechen. Und es war zum Beispiel im vorigen Jahr der sehr schöne und sehr zufällige Fall, dass die russische Schriftstellerin Maria Stepanova, die Sie ja auch gut kennen, und eine der ukrainischen Fellows, Mariana Kianowska, ebenfalls eine Dichterin, diese Ukrainerin zufällig die Übersetzerin von Maria Stepanova war, ins Ukrainische. Ja, und sie ist gleichzeitig, die Ukrainerin ist gleichzeitig eine preisgekrönte ukrainische Schriftstellerin, die über das Massaker von Babyn Yar ein langes Gedicht geschrieben hat. Und so, also die konnten nicht nur gut miteinander sprechen, die kannten sich auch und die waren sozusagen das ideale Fellow-Paar gewissermaßen.
Wenn ich nachfragen darf, es hat ja an vielen Orten, nicht nur in Deutschland, aber auch in den USA, auch in Frankreich, gerade im Kulturbetrieb, ob bei Literaturfestivals, ob bei Musikfestivals, immer wieder die Frage gegeben, ob sozusagen ukrainischen KünstlerInnen oder eben MusikerInnen zugemutet wird, die Anwesenheit von russischen KünstlerInnen. Und da gibt es, glaube ich, sicherlich ein Spektrum. Also ich glaube, man muss auch da natürlich unterscheiden zwischen russischen KünstlerInnen, die sehr explizit auch für das Regime Putin stehen oder auch gesprochen haben oder davon profitiert haben. Aber es gab eben schon auch die Fälle, wo es nicht wirklich um die politische Positionierung von russischen Personen ging, sondern einfach um, ja, sozusagen die Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer Sprachregion. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist das bei Ihnen nicht passiert. Das ist nicht aufgetreten. Ist das denn aber diskutiert worden? Also gab es Diskussionen genau um diese Frage, soll man sich abgrenzen, ausgrenzen? Ist es legitim? Gab es darüber Diskussionen?
Ja, gab es natürlich. Und wir waren ja am Anfang, wie gesagt, auch nicht sicher. Wir wollten natürlich auch jetzt den Ukrainerinnen, die traumatisiert gerade geflüchtet waren, zumuten, sozusagen da eine große Toleranz aufzubringen, die wir natürlich als Deutsche und Nicht-Betroffene leicht fordern können. Das wollten wir nicht. Wir wollten es denen natürlich überlassen. Und wir wollten denen da natürlich keine Erwartungen aufnötigen. Aber es hat sich rausgestellt, wie gesagt, dass das hängt natürlich auch immer an den Individuen, wie die damit umgehen. In diesem Fall war es tatsächlich, soweit ich das beobachte, jedenfalls nach einer gewissen Zeit kein Problem. Ich habe eine sehr einschlägige Erfahrung gehabt. Kurz nach dieser Invasion gab es ein Solidaritätskonzert der Berliner Philharmoniker im Kanzleramt auf Einladung des Bundespräsidenten. Aber eigentlich waren die Philharmoniker die Gastgeber. Und da wurden dann Ukrainerinnen, Ukrainer, Geflüchtete und so weiter eingeladen, unter anderem auch wir. Und ich habe dann unseren russischen Putin-Gegner mitgenommen dahin. Und das war sehr traurig zu sehen, dass dann von jedenfalls dem damaligen ukrainischen Botschafter dieses Benefizkonzert oder dieses Solidaritätskonzert als Ohrfeige ins Gesicht der Ukrainer betrachtet wurde, weil da unter anderem ein oder zwei russische Solisten dabei waren. Und es war übrigens auch noch ein ebenfalls bei uns gerade sich aufhaltender ukrainischer Komponist, Valentin Silvestrov, der so eine Art inoffizielle ukrainische Nationalhymne sogar komponierte. Der war da auch, den haben wir mitgenommen, deswegen waren wir da überhaupt eingeladen. Und der hatte überhaupt kein Problem mit den Solisten. Der fand den einen Solisten nur nicht so gut, aber er hatte kein Problem mit der Nationalität. Also, und ich fand es dann, ich meine, wie gesagt, man konnte den Ukrainern in dieser Situation nichts wirklich übel nehmen und wir haben leicht reden. Trotzdem fand ich das traurig, dass man etwas, das ja als Geste der Solidarität gedacht war, zurückweist. Aber das wie gesagt, ich habe leicht reden, aber ich fand es jedenfalls traurig und ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir als deutsche Institution uns jedenfalls so eine Haltung nicht zu eigen machen können. Wir würden natürlich keinen Putin-Unterstützer einladen. Ja, also wir würden es hoffentlich merken, aber wir würden ihn oder sie nicht einladen. Aber wenn wir Dissidenten einladen aus dem gegnerischen Land, dann ist das unsere ganz ausdrückliche Politik. Und wenn die Leute aus dem angegriffenen Land das damit nicht umgehen können, dann respektieren wir das, dann müssen sie sich ja mit denen nicht an einen Tisch setzen. Wir würden das aber nicht als unsere Einladungspolitik betrachten, dass wir dann Leute aus gegnerischen Ländern nicht mehr zusammen einladen können.
Aber sie sind eben trotzdem in dem Programm zusammen. Also sozusagen die Entscheidung trifft aber natürlich das Wissenschaftskolleg. Also das Wissenschaftskolleg trifft erst einmal die Entscheidung, dass sie diese Konfrontation, könnte es sein, oder die Begegnung könnte es auch sein, oder den Austausch erst einmal per se für möglich halten wollen. Genau. Und dann gibt es vielleicht ein inneres Spektrum sozusagen an Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Genau. Und Ihre Erfahrungen bislang, das haben Sie jetzt an dem Beispiel Ukraine und Russland ausbuchstabiert, Ihre Erfahrungen waren aber eben positiv.
Ja, absolut, absolut positiv.
Und können Sie das vielleicht, nur weil wir es schon angedeutet haben, auch einmal an dem, also bei China vermute ich, gibt es jetzt vielleicht nicht solche kontroversen Begegnungen. Ich vermute, es könnte auch bei Iran, Israel oder Gästen mit diesen Herkunftsregionen sein. Aber vielleicht können Sie ein bisschen sagen, wie sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten das gezeigt hat in Bezug auf den Nahostkonflikt.
Ja, das ist natürlich ein Konflikt, der sich nirgends ausschließen lässt, der überall an jedem Tisch immer die Debatte im Moment beherrscht. Zufällig ist es im Moment so, dass wir israelische Fellows haben, 2, und auch sehr viele andere jüdische Fellows aus verschiedenen Ländern. Und im Moment zufälligerweise weder einen palästinensischen, nicht-jüdischen palästinensischen Fellow noch einen arabischen Fellow im weiteren Sinne. Wir haben eine iranische Exil-Filmerin, die aber als Verfolgte dieses Regimes natürlich mit, auch von den israelischen Fellows, natürlich mit offenen Armen und großer Solidarität empfangen worden ist. Wir hatten auch schon Jahrgänge, als ich selbst zum Beispiel Fellow war, hatten wir ein palästinensischer Menschenrechts-, arabisch-palästinensischer Menschenrechtsjurist, der wiederum mit einer jüdischen Frau verheiratet ist. Die waren als Paar hier. Das war damals überhaupt kein Problem. Wie das heute aussähe und ob es da Probleme gäbe, kann ich natürlich nicht beurteilen. Tatsächlich ist es so, nächstes Jahr zum Beispiel werden 2 palästinensische Fellows, die werden immer schon sehr lange im Voraus eingeladen, es werden 2 palästinensische Fellows da sein. Da wird man abwarten, wie es aussieht.
Nun könnte ja auch eine Konfliktlinie oder eine Diskussionslinie oder eine Kontroverse gar nicht nur in Anführungszeichen zwischen Personen mit unterschiedlichen Herkunftsbezügen entstehen, sondern natürlich könnten sie auch zwischen jüdischen Gästen aus verschiedenen Ländern, ob aus Israel oder aus den USA oder aus Frankreich oder aus Spanien, trotzdem Debatten und Konflikte über diesen Nahostkonflikt haben. Also vielleicht können Sie ein bisschen sagen, wie stark ist das als Thema, dass Sie haben eben gesagt, es geht in alle Tische und alle Gesprächsgruppen hinein. Können Sie ein bisschen beschreiben, was da im Moment für eine Diskussionskultur, sagen wir mal, entsteht, weil ich glaube, dass wir in den letzten Monaten ja sehr, sehr viele Debatten darüber haben, ob geschwiegen wird, ob es zu wenig Anteilnahme gibt, ob es Anteilnahme nur mit einer Seite gibt.
Ja, also wir haben 2 israelische Fellows derzeit, die auch beide zufälligerweise ein sehr einschlägiges Thema bearbeiten, nämlich eine israelische Anthropologin, die über jüdische Identität in Amerika vor allem arbeitet. Und Omri Böhm, sehr bekannt im Moment, auch sehr auf allen Podien, bekommt auch demnächst ja den Preis der Leipziger Buchmesse für europäische Verständigung, der über Universalismus, über israelische Politik, über israelische Staatlichkeit und so weiter arbeitet. Also es ist unmittelbar einschlägig. Im Fall der Israelin ist es sogar so, dass sie persönlich, also sie hat Angehörige in Israel und so weiter. Also ne, ich will da jetzt nicht so sehr ins Persönliche gehen, aber jedenfalls sind sie beide betroffen. Und sie haben, im Falle der Kollegin war es so, dass sie wirklich am Anfang darüber nicht sprechen wollte, also nach dem 7. Oktober, darüber nicht sprechen wollte, weil es zu nah war. Und nach ein paar Wochen haben wir dann eine öffentliche Panel-Diskussion veranstaltet mit diesen beiden und einer neutralen Moderatorin und haben dann versucht, das auf einer eher unpersönlicheren Ebene zu behandeln, wobei es wirklich extrem interessant war, wie die beiden eben die Perspektive der Menschen in Israel beschrieben haben, einfach beschrieben und gar nicht in die hochgradig komplexe und schwierige Frage, wie man denn da jetzt eine Lösung jemals finden soll, darauf gar nicht eingegangen sind, sondern einfach nur beschrieben haben, wie das nach dem 7. Oktober da aussah, auch vor allem, wie massiv die Menschen in Israel ihre eigene Regierung kritisiert haben, weil sie sich darauf überhaupt nicht vorbereitet gefühlt haben und das einfach ein Versagen der Regierung, als Versagen der Regierung wahrgenommen worden ist. Das war also eine Beschreibung, die extrem aufschlussreich war und die man eben aus deutscher Perspektive sonst überhaupt nicht hat. Wie gesagt, wie die Positionen im Einzelnen zu dieser extrem komplexen Lage in den Gesprächen sind, da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Und ja, das, was mir wesentlich ist, zu betonen, ist, dass das alles Unterschiede sind, die man diskursiv angehen kann. Also insofern ist das Wissenschaftskolleg natürlich eine privilegierte Einrichtung, denn wir haben hier lauter Leute, die grundsätzlich davon überzeugt sind, dass man über Probleme rational spricht und Gründe und Argumente anführt. Ja, wir sind also nicht, wie das allgemein in der Öffentlichkeit der Fall ist, leider traurigerweise in einer Lage, wo man damit rechnen muss, dass auf einmal Leute brüllen oder sich womöglich noch tätlich angreifen oder Positionen vertreten, die man nicht als Meinungsäußerung betrachten kann, sondern einfach als Hate Speech. Ja, das haben wir hier nicht. Gott sei Dank. Ich meine, wir hatten, das ist letztes Jahr gewesen, also lange vor dem 7. Oktober, solche Vorfälle, die waren aber nicht im Wissenschaftskolleg, sondern vor der Tür, dass ein amerikanisch-jüdischer Kollege, der eine Kippa trug, mit seiner Familie hier die Königsallee lang spazierte, von ein paar pubertierenden Rüpeln mit dem Hitlergruß begrüßt worden.
Das war pubertierende Rüpel, aber ja, harmlos beschrieben, was man auch als wirklich
ekelhaft
widerwärtigen antisemitischen Übergriff beschreibt.
Absolut, hat, ja. Absolut. Und das waren halt 14 oder so, 13, 14-Jährige. Ne? Aber natürlich ist das überhaupt keine Entschuldigung. Wir haben auch sofort gesagt, das muss zur Anzeige gebracht werden. Das haben wir dann auch zur Anzeige gebracht, wobei der angegriffene Kollege sich auch schon selber sehr gewehrt hatte. Also der war da nicht auf den Mund gefallen, aber es war natürlich trotzdem nicht akzeptabel. Dann sind wir zur Polizei gegangen mit ihm und er hat sich außerordentlich, zu meiner großen Freude, außerordentlich positiv über den deutschen Hauptkommissar geäußert, der das sehr ernst genommen hat und der gesagt hat, richtig, dass sie es angezeigt haben. Wir brauchen die Informationen, auch wenn wir diese Jugendlichen wahrscheinlich nie mehr wiedersehen werden und deren nicht habhaft werden können. Es ist trotzdem gut, dass wir es wissen. Ja, und das war von diesem jüdischen Kollegen wurde das sehr positiv aufgenommen. Und ich dachte mir, na gut, also da hat jetzt die deutsche Polizei einen echten Punkt gemacht. Und wir waren sehr erleichtert und vor allem auch, dass er es nicht dass er es nicht uns irgendwie zugerechnet hat oder gesagt hat, naja klar, die Deutschen, was soll man von denen anders erwarten? Das sind natürlich nach wie vor alles Antisemiten.
Können Sie sagen, ob Sie solche Art von Erfahrungen, dass Fellows, die bei Ihnen aus unterschiedlichsten Weltregionen zu Gast sind, in der Öffentlichkeit, in Berlin, bei ihren Reisen in der Bahn oder im Bus oder auf der Straße, rassistische oder antisemitische Erfahrungen machen. Kommt das vor? Gibt es das? Haben Sie, wird das auch, ja, von Ihren Fellows zum Thema gemacht?
Also, das ist der einzige Fall, von dem ich persönlich weiß, ja, das war eben schon ein krasser Fall, aber das ist auch der einzige, der jetzt in meiner Zeit, seit ich hier bin, passiert ist oder von dem ich jedenfalls Kenntnis bekommen habe. Ob die Fellows untereinander über andere Vorfälle sich ausgetauscht haben, kann ich nicht sagen. Also mir ist jedenfalls kein anderer Fall zu Ohren gekommen.
Würden Sie das mal fragen? Das würde ich jetzt vielleicht einfach so als Neugierde vielleicht mal anregen, ob Sie vielleicht einfach mal fragen, ob es was es für Erfahrungen mit Rassismus gibt. Und das mal selber zum Thema machen, weil meine Anschlussfrage wäre gewesen, ja, was ihre Gäste ihnen spiegeln für ein Bild von dieser Gesellschaft. Also rassistische oder antisemitische Erfahrung wäre ja ein Aspekt, aber Sie haben eben auch erwähnt, dass sich die Fellows angeschlossen haben den Demonstrationen gegen rechts. Also da gibt es ja doch auch eine sehr bewusste Wahrnehmung von dem, was hier an politischer Bewegung und auch an Protestbewegung existiert. Können Sie ein bisschen sagen, was für ein Bild auf diese Gesellschaft oder dieses Land Ihnen von diesen Fellows gespiegelt wird?
Ja, also man muss sagen, dass ich natürlich eine sehr einseitige Wahrnehmung habe, weil die Fellows und auch die Fellows eine einseitige Wahrnehmung haben, weil sie hier, wie gesagt, in einem geschützten, relativ geschützten Raum sind, in einer relativ, wie soll man sagen, einer gutbürgerlichen Gegend, wo solche Vorfälle, wie ich sie eben beschrieben habe, sehr selten sind. Ja. Es ist also ein nicht repräsentativer Ausschnitt der Wirklichkeit, den sie hier haben. Und deswegen haben sie eben insgesamt freuen wir uns natürlich drüber, positives Bild zum einen von der deutschen Wissenschaftslandschaft, zum anderen insgesamt dann von Deutschland, was sich darin unter anderem auch zeigt, dass, und da freuen wir uns natürlich besonders drüber, fast jedes Jahr ein, zwei Fellows, die Nachkommen von Vertriebenen oder von Flüchtlingen, von Holocaust-Opfern sind, hier die deutsche Staatsbürgerschaft wieder annehmen. Also letztes Jahr war das der Fall, davor in dem Jahr war das der Fall. Also das unterstützen wir auch, wir helfen denen auch zu recherchieren über ihre Vorfahren und so weiter. Also das trägt natürlich alles dazu bei, dass sie ein, sagen wir mal, einseitig positives Bild haben. Es gibt aber natürlich, was zum Beispiel Rassismus gegen Farbige angeht, auch Erzählungen, von denen ich weiß, die einen ganz anderen Eindruck vermitteln. Also wir hatten einen amerikanischen farbigen Komponisten hier, der eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht hat, die ich jetzt hier nicht erzählen will. Und das hat uns natürlich bestürzt, ja, und das hat er auch, das hat er nicht verschwiegen, ja, das hat er, es wurde im Fellow-Kreis auch sehr empört zur Kenntnis genommen. Also solche Vorfälle gibt es. Aber wie gesagt, das ist sicher ein einseitig positiveres Bild als viele andere von Diskriminierung betroffene Gruppen sonst in Berlin oder in Deutschland insgesamt haben, vermute ich. Denn sonst würde ich einfach mehr solcher Geschichten hören.
Ich würde ganz gerne vielleicht auch bei der Frage, wie man spricht, wie Konflikte thematisiert werden. Weil Sie gerade gesagt haben, das Wissenschaftskolleg hat natürlich eine besondere Atmosphäre und hat natürlich auch vielleicht ideale kommunikative Bedingungen. Das ist sozusagen das diskursethische
Optimum.
Optimum. Ja. Und Sie haben dabei etwas sozusagen fast im Nebensatz gesagt, das ich gerne aufnehmen würde, nämlich, dass hier noch mit Gründen und Argumenten gesprochen wird. Nun erleben wir in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr stark in den USA unter Trump, aber wir erleben es auch in Europa, wir erleben es in anderen Teilen der Welt, dass es eine sehr, sehr starke Anfechtung gibt von dem, was die Aufklärung an vielleicht Methodik gebracht hat, was Standards von Wissenschaftlichkeit sind, was Kriterien für Wahrheit sind, alles, was sozusagen unter diese Formulierung von Post-Truth fällt. Können Sie sagen, zum einen Sie selbst, wie Sie diese Entwicklung der letzten Jahre beobachtet haben und was das in der Folge wirklich bedeutet für die WissenschaftlerInnen und ForscherInnen, jetzt nicht nur aus China, nicht nur aus Russland, sondern was sozusagen insgesamt die Zunft oder das Feld der Forschung, was die erleben in diesen oder was das bedeutet für die eigene Arbeit, diese Anfechtung von außen?
Ja, das ist natürlich ein ganz weites Feld und man kann ja nicht anders, als das ausgesprochen bedrohlich zu finden für die Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit. Überhaupt keine Frage. Aber man muss natürlich unterscheiden zwischen sehr unterschiedlichen Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit. Also von außen und von innen unterschiedlich ausgeprägt, in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also um das vielleicht ein bisschen zu ordnen, es gibt natürlich Länder, in denen gibt es keine Wissenschaftsfreiheit. Dazu gehören mittlerweile, muss man leider sagen, gehört auch ein EU-Mitglied wie Ungarn. Da gibt es, muss man so sagen, keine Wissenschaftsfreiheit mehr. Also man lässt der Wissenschaft ein paar Freiräume, aber in dem Moment, wo man ihnen Freiräume nur noch gnädigerweise lässt und andere nicht mehr, gibt es in meinen Augen keine Wissenschaftsfreiheit mehr. Darüber müssen wir hier nicht sprechen. Das ist natürlich furchtbar. Und es schadet auch den Gesellschaften natürlich. Dann gibt es Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, zum Beispiel bei uns zulande. In Amerika ist es natürlich sehr viel ausgeprägter. Von zwei Seiten, würde ich sagen. Zum einen von oben, also von staatlicher Seite, dass man bestimmte Fächer nicht mehr finanziell unterstützt, überhaupt nicht mehr finanziell fördert, nicht mehr finanziert. In bestimmten amerikanischen Bundesstaaten ist das ja mittlerweile der Fall.
Können Sie das mal ein Beispiel? Können wir diese Fragen der Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, Sie haben ja zu Recht gesagt, das Feld ist zu weit, als dass man es sozusagen also in allgemeinen Begriffen diskutiert, sondern dass wir es vielleicht in Anwendungsfällen oder an konkreten Beispielen festmachen. Nehmen wir zunächst mal die USA und dann vielleicht danach Deutschland.
Ja, also in den USA ist das natürlich besonders krass, und zwar besonders krass aus zweierlei Richtungen. Einmal, wie gesagt, dass man, ich bin jetzt nicht über die einzelnen Staaten da informiert, aber jedenfalls in republikanisch beherrschten Staaten wirklich zum Beispiel die Gender Studies verbietet, Critical Race Theory verbietet, an den Hochschulen nicht mehr zulässt, ausschließt, dass man Bücher wirklich verbietet, aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt und so weiter. Das ist natürlich furchtbar fatal. Es ist auch schon fatal, dass man verlangt, dass sowas wie Kreationismus gleichberechtigt neben Evolutionstheorie an den Universitäten oder in Schulen gelehrt werden soll und so weiter. Also das sind politische Maßnahmen, die die Wissenschaftsfreiheit massiv beschränken, in Einzelstaaten natürlich. Dann gibt es aber eine in meinen Augen auch besorgniserregende Entwicklung, die ich mal als identitär bezeichnen würde, nämlich, und das ist natürlich dann eine Gratwanderung, die grundsätzliche Vorstellung, dass die Sprecherposition, die man einnimmt, entscheidend ist für die Gültigkeit dessen, was man sagt. Also um es jetzt mal sehr karikiert überzeichnet zu formulieren, Farbige dürfen nur noch über Farbige sprechen oder nur das ist dann legitim, wenn sie, wenn Farbige über Farbige, Frauen über Frauen und so weiter sprechen. Das ist, finde ich, auch problematisch.
Sie haben jetzt natürlich vorweg schon gesagt, das ist auch eine Karikatur, aber vielleicht können wir mal ohne Karikatur sprechen, weil glaube ich, also mindestens mein Eindruck ist, dass sehr viel in dieser Diskussion über Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit vielleicht versus die Anerkennung von Strukturen der Missachtung, die Anerkennung von rassifizierenden, rassistischen Strukturen oder die Anerkennung von historischem Unrecht, das sind ja vielleicht die normativen Prinzipien, die da aufeinander oder miteinander in Streit geraten. Ja.
Ja. Ja.
Also wenn Sie es versuchen würden, ja, ohne Karikatur zu schreiben.
Ich kann mal ein Beispiel ja, nennen. Also ich selber bin ja Historikerin und es ist meines Erachtens eine extrem problematische Position, die mir schon entgegengebracht, also das habe ich schon erlebt, dass sowas gesagt wurde, dass man zum Beispiel sagt, Aristoteles war ein Frauenverächter und ein Sklavereibefürworter. Deswegen wollen wir uns mit Aristoteles nicht ferner beschäftigen. Ja, das halte ich für vollkommen absurd, weil man kann ja nicht historisch sozusagen nur noch das zur Kenntnis nehmen, was den Maßstäben unserer heutigen moralischen Vorstellung entspricht.
Ja, das ist ja nicht nur der eine, also ich würde dem auch unbedingt widersprechen wollen. Ich würde auch unbedingt sagen, selbstverständlich muss man sich mit Aristoteles befassen. Und zwar nicht, obgleich er Positionen vertreten hat, die wir heute ethisch für nicht akzeptabel halten, sondern gerade weil. Also das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, ja, ja. Also die eine Frage ist, legen wir sozusagen den heutigen politischen oder ethischen Standard an beim Blick auf Texte oder Figuren der historischen Zeit? Und die andere Frage ist, sind auch Positionen oder Argumente oder Texte, die selber antisemitisch, rassistisch, queerfeindlich oder auch mit sozialen Blenden ausgestattet waren, sind die trotzdem interessant und sind sie notwendig zum, ja, zum übrigens auch genaueren Verständnis dessen, was Rassismus ist oder zum genaueren Verständnis, was Misogynie ist.
Ja, ja, also man darf Themen nicht grundsätzlich tabuisieren, obwohl man gleichzeitig natürlich die Grundregel immer beachten muss, dass man wechselseitig einander mit Respekt behandeln muss und dass man bestimmte eindeutig auch artikulierte Sensibilitäten berücksichtigen muss. Das ist vollkommen klar, dass man heute bestimmte Wörter nicht in den Mund nimmt, weil man weiß, dass die Betroffenen sie als verletzend empfinden. Das versteht sich von selbst, würde ich sagen. Das heißt aber nicht, dass man nicht die Verwendung dieser Wörter in der Geschichte und so weiter betrachten muss und dass man das nicht wirklich thematisieren muss und dass man noch so umstrittene Figuren thematisieren muss. Also ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel. Es wurde darüber gesprochen, dass wir in der von uns herausgegebenen Zeitschrift für Ideengeschichte demnächst in 2 Jahren ein Heft, Themenheft über Judith Butler machen. Und dann gab es die Position zu sagen, nein, wegen ihrer sehr problematischen und für mich auch nicht verzeihlichen, aber jedenfalls Äußerungen zum Israel-Konflikt, kann man über Judith Butler kein Heft mehr machen. Das finde ich zum Beispiel ebenfalls vollkommen absurd. Das heißt, problematische Positionen, die man selber klar verurteilt, müssen trotzdem thematisiert werden können. Ja, das finde ich einen wissenschaftlichen Grundsatz. In dem Sinne ist ein wissenschaftlicher Raum ein Safe Space. Und diese Freiheit der Wissenschaft muss unbedingt verteidigt werden. Wie gesagt, persönlicher respektvoller Umgang immer vorausgesetzt. Aber es müssen auch sehr missliebige und sehr unschöne Themen behandelt werden können.
Ja, also vielleicht, um an dem Beispiel vielleicht das auch nochmal zu adressieren, also die Position von Judith Butler zu diskutieren, heißt eben nicht automatisch schon diese Position zu teilen. Nun ist jetzt natürlich auch die Frage, welche Position meinen wir? Also das eine ist, was die jüngsten Äußerungen von Judith Butler in Frankreich, in Paris bei einer Diskussion, vielleicht sollte man das dazu sagen, nicht alle kennen vielleicht dieses Gespräch, das zunächst nur in Ausschnitten im Netz kursierte, jetzt auch als ganzes Gespräch zu sehen ist. Und ich finde auch darin auch unverzeihliche und auch, ich muss auch sagen, nicht nachvollziehbare Äußerungen. Also ich glaube, den das Töten von Zivilpersonen, das Vergewaltigen von Frauen und Männern kann unter gar keinen Umständen als mutmaßlicher Widerstand oder als Aufstand beschrieben werden. Und zwar ganz egal, welche Zivilpersonen, ganz egal, welche Frauen oder Männer getötet oder vergewaltigt werden. Und das ist relativ einfach, glaube ich, zu konstatieren, weil das ist internationales Völkerrecht.
Ja, das ist.
Und trotzdem, nur sozusagen, um das noch einmal zu erläutern, worum es da jetzt geht. Und ich finde aber völlig richtig zu sagen, das ist aber eben diskutierbar, genauso wie wir jetzt gerade darüber sprechen, weil wenn wir sagen, es ist nicht zu diskutieren, ist es ja auch nicht zu kritisieren. Also ich würde da auch unbedingt sprechen wollen, ich würde das unbedingt kritisieren wollen und es meiner Ansicht nach übrigens bleibt dabei auch andere Texte von Judith Butler in der Bedeutung, glaube ich, für sich genommen intakt. Ja, es ist nicht aufgrund solcher, wie ich wirklich finde, unverzeihlicher Äußerungen, wird nicht plötzlich das gesamte Werk in Frage gestellt. Auch das haben wir ja im Moment häufiger, dass eine einzelne Äußerung, ein einzelner Text, die fragwürdig sind, kritisierbar, verwerflich, empörend, moralisch entsetzlich, auf einmal dazu führen, ein gesamtes Werk oder eine ganze Person zu
diskreditieren.
Nicht nur zu diskreditieren, sondern sie eben auch für nicht mehr diskutierbar oder nicht mehr einladbar zu halten.
Da sind wir uns vollkommen einig. Also das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, dass eine Tendenz zur Tabuisierung von Personen, aber auch von Themen zu beobachten ist, wo man ja immer sagen muss, wenn man missliebige und auch furchtbare Themen tabuisiert, dann kann man sie ja auch nicht mehr adressieren, dann kann man sie auch nicht mehr kritisieren, dann damit ist überhaupt nicht geholfen, damit sind sie nicht aus der Welt. Wenn man sie beschweigt und tabuisiert.
Also, ich gebe allerdings zu, es gibt natürlich auch immer noch, auch bei mir würde ich sagen, es gibt natürlich auch ein Niveau an Blödheit und es gibt auch ein Niveau an Bösartigkeit oder es gibt auch ein Niveau an sozusagen manipulativer Rhetorik, bei der ich auch sagen würde, da habe ich wirklich gar keine Lust, mich auf eine Diskussion einzulassen. Nicht, weil ich das für Tabuisierung halten würde, sondern weil ich einfach auch sagen würde, diese Art von Gespräch bringt dann auch keinerlei Erkenntniswert und es ist dann eine Form von Normalisierung. Also es gibt schon Grenzen dessen, das muss ich schon auch für mich selber sagen, es gibt Grenzen dessen, was ich für diskutabel halte.
Wenn ich das sagen darf, sind wir uns völlig einig, man muss nicht auf jeden Unsinn reagieren oder auf jede Bösartigkeit, natürlich nicht. Deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht in den sozialen Medien, weil ich das einfach gar nicht ertrage. Aber wir sprechen ja über Wissenschaftsfreiheit und ich würde jetzt spreche jetzt immer über diesen geschützten Raum der Wissenschaft und über die Bereitschaft da, über jedes oder die Notwendigkeit in diesem Raum über jedes Thema und sei es noch so unangenehm zu sprechen. Sonst könnte man ja auch keine Bücher über Adolf Hitler mehr schreiben. Also wenn man das mal zu Ende denkt, ja. Es muss natürlich möglich sein, darüber zu sprechen. Aber im Raum der Wissenschaft bedeutet dann ja immer auch nach bestimmten Standards des Argumentierens und des empirischen Belegens und so weiter. Da kann man einfach nicht alles Mögliche behaupten, sondern da muss man Argumente und Gründe anführen. Und insofern, wir sprechen jetzt hier immer über den Raum der Wissenschaft und es ging ja darum, Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Aber wenn ich vielleicht ein anderes Beispiel anführen darf, was jetzt weniger krass ist, was viel auch im Grunde genommen viel alltäglicher im Moment ist und da komme ich auch auf den die Denksperren, die blinden Flecken zwischen den Wissenschaftskulturen. Also mit Wissenschaftskulturen meine ich jetzt immer Naturwissenschaften, Geistes- und Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Und da sind eben sehr, sehr große Potenziale für Missverständnisse. Und zwar Missverständnisse, die dann sehr gerne bewusst gepflegt werden oder sogar womöglich bewusst produziert werden, um sie dann zu skandalisieren. Ein Beispiel dafür ist das ganze Gender-Thema. Ne? Da ist zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaften ein riesiges Verständnisproblem, was wirklich einfach zunächst mal ein Verständnisproblem ist. Und das kann dann politisch bewirtschaftet werden, dieses Verständnisproblem. Da ist, um aufs Wissenschaftskolleg nochmal zu kommen, ist das hier ein hervorragender Raum, um diese Missverständnisse überhaupt erstmal zu identifizieren als solche, ja, und dann zu sehen, hat die andere Wissenschaftskultur nicht vielleicht doch hier und da den und den Punkt. Also, wir haben deswegen eingerichtet ein sogenanntes Three Cultures Forum, wo also alle diese drei oder Vertreter aller dieser drei Kulturen sich zusammensetzen in einem ganz kleinen Format, Workshop-Format, und jeweils zu einem Thema, einem Begriff, einem methodischen Problem oder so aus ihrer Perspektive ein kurzes Statement machen und dann eine Diskussion eröffnet wird. Und solche gemeinsamen Themen waren dann zum Beispiel Gender oder Sex und Gender oder Race natürlich oder aber auch sowas wie Intuition, ja, was hat Intuition für eine Rolle in den verschiedenen Bereichen? Oder Plagiate, ja, wie sehen die aus in verschiedenen Kulturen? Und bei Gender ist es natürlich besonders politisch virulent, ja, ist das ein biologisches, beziehungsweise Gender und Sex, wo sind die Grenzen sozusagen der biologischen Determiniertheit und wo fängt die kulturelle Konstruktion an? Und da ist es wirklich interessant zu sehen, was die Argumente der Biologen oder der auf der einen Seite und der Kulturanthropologen auf der anderen Seite sind oder der Gender Studies auf der anderen Seite. Und dass man da durchaus Missverständnisse identifizieren kann, die man überwinden kann. Ja, und man macht auch interessante Erfahrungen, wie zum Beispiel zum Thema Race. Das ist mittlerweile, hat sich das rumgesprochen, dass die Biologen überhaupt nichts von der Kategorie Rasse halten. Ja, das ist einfach für Biologen klar, dass Rasse konstruiert ist, ja, und nicht ein biologischer Sachverhalt, wie man immer vielleicht als Laie denken würde. Ja, also da sind Missverständnisse, die man im vernünftigen Gespräch und mit einem vorausgesetzt einer Neugier auf das, was die andere Seite erzählt, zunächst mal als Missverständnis identifizieren kann und dann sich langsam vorarbeiten kann zu dem Punkt, an dem das nicht mehr nur Missverständnisse sind, sondern möglicherweise wirklich unterschiedliche Interessen oder unterschiedliche politische Haltung.
Ja, ich finde jetzt sehr schön, dass Sie langsam gesagt haben, weil ich das für eine der wesentlichen Bedingungen halte für eine vernünftige Gesprächskultur. Ich sage immer, Verstehen ist eben auch Arbeit.
Unbedingt.
Ja, das dauert eben auch und es geht eben nicht in dieser Ad-hoc-Urteilskultur. Ich würde ganz gern noch etwas aufmachen, die Fragestellung der Wissenschaftsfreiheit und der Frage der Tabuisierung. Sie hatten ja angefangen, es vielleicht zunächst stärker an den USA auch festzumachen, was es ja so für vielleicht zwei Pole, wenn man so will, gibt oder zwei politische Pole, was tabuisiert wird, was herausgezogen wird aus den Bibliotheken, was an Themen, an Forschungsfeldern nicht mehr überhaupt gelehrt werden sollte und dann auf der anderen Seite das, was Sie sozusagen eher als identitär beschrieben haben, also eine starke Standpunkttheorie, eine starke Sprecherpositionierung, davon waren wir ja ausgegangen und sind dann eben, haben glaube ich an Beispielen jetzt ganz gut auch besprochen, welche Arten von Bereitschaft es eben doch braucht, auch unliebsame Positionen, auch moralisch fragwürdige Argumente zu erörtern und zu diskutieren, um sie eben einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Jetzt würde ich ganz gerne mit diesen Fragen etwas stärker auf Deutschland und auf die gegenwärtige hiesige Debatte kommen. Auch da haben wir in der letzten Zeit immer wieder die Diskussion um die Wissenschaftsfreiheit an, ich glaube, unterschiedlichen Themen sich entzünden sehen. Das eine haben Sie gerade eben schon angesprochen, nämlich die Frage der Gender-Debatten oder der Gender-Studies, sehr, sehr stark auch im Diskurs über Transrechte und Transpersonen und Transidentitäten. Wir haben jetzt speziell in Berlin gerade und eben seitdem, nicht nur seit dem 7. Oktober, aber eben auch nochmal vermehrt seit dem 7. Oktober die Frage, wie lässt sich über den Nahostkonflikt sprechen? Mit welchen Begriffen lässt sich darüber sprechen? Und wie lässt sich eben doch auch verhindern, dass im Diskurs Ressentiments überhand nehmen, dass Antisemitismus überhand nimmt. Also das ist, glaube ich, ja ein politischer und ein ethischer Wunsch, den wir alle teilen. Und dann, glaube ich, gibt es Kontroversen über die Frage, wie viel Regelungen braucht es, wie viel Sprachregelungen, aber vielleicht auch, wie viele gesetzliche Vorgaben braucht es, um Hate Speech, um antisemitische, rassistische, queerfeindliche Ressentiments einzuhegen, und umgekehrt, wie viel Diskurs braucht es, wie viel Auseinandersetzung braucht es zu demselben Zweck, um Antisemitismus, um Rassismus, um Queer- und Homofeindlichkeit einzuhegen. Vielleicht können Sie ein bisschen aus Ihrer Wahrnehmung beschreiben, wie nehmen Sie diese Kontroverse wahr und wie gefährlich ist sie möglicherweise für die Frage der Wissenschaftsfreiheit?
Ja, also das bedroht die Wissenschaftsfreiheit insgesamt, denke ich, schon. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Also klar, wenn in der Gesellschaft zunehmende Polarisierung, zunehmende aufgeheizte Debatten stattfinden, dann kann das nicht ganz ohne Rückwirkungen auf die Wissenschaftssphäre sein. Es ist eine Gratwanderung. Einerseits ist es natürlich absolut wichtig, dass massiv gegen all die erwähnten menschenfeindlichen, gruppenspezifisch menschenfeindlichen Äußerungen vorgegangen wird. Mit Mitteln, die auch wirklich helfen. Also Mittel der Aufklärung, Mittel der Bildung und so weiter. Das finde ich extrem wichtig. Ich meine, ich habe im Moment so ein bisschen skeptische Zukunftsprognose, weil die sozialen Medien oder die ganze Entwicklung der Digitalisierung das natürlich wahnsinnig erschwert. Das ist das eine. Das ist vollkommen unstrittig. Andererseits ist eben aber auch die Gefahr, dass solche Verbote dann missbraucht werden. Also, dass man damit politisch sehr viel Unfug machen kann. Denn es steht immer die Gefahr, dass man sozusagen, wenn man Freiheit verteidigt, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, immer nur die eigene Wissenschaftsfreiheit meint und nicht die der Gegenposition. Und das ist einfach von der Sache her falsch. Wenn Wissenschaftsfreiheit, dann auch sozusagen grundsätzlich. Und ganz konkret sehe ich ein Problem darin, dass man jetzt in der guten und wichtigen Absicht, gegen diese massive Zunahme von Antisemitismus was zu machen und diesem auch natürlich politischen Getriebensein, da jetzt schnell was zu machen und aktiv zu werden, man Tür und Tor öffnet für Leute, die sich das zunutze machen können und die ganz andere Absichten haben, als den Antisemitismus zu bekämpfen.
Also Sie meinen die AfD?
Genau, sondern selbst in ihren Reihen die krassesten Antisemiten haben, manifeste Antisemiten. Ganz konkret in Berlin wurde ja, das betraf jetzt nicht den Wissenschaftsbetrieb, sondern den Kulturbetrieb, aber es waren auch schon Überlegungen, das auf den Wissenschaftsbetrieb auszuweiten. Es gab schon die Vorschrift, dass jeder, der kulturell gefördert werden will in Berlin, eine Klausel unterzeichnet, in der er oder sie sich verpflichtet auf die sogenannte IHRA-Definition des Antisemitismus. Das ist eine Definition, die mal formuliert worden ist, um sozusagen Antisemitismus zu aufzuspüren, Monitoring-Zwecken, zu Monitoring-Zwecken und so weiter. Die aber insofern problematisch und auch hoch umstritten ist, als sie Antisemitismus, israelbezogenen Antisemitismus auch impliziert und dann nicht mehr ganz klar ist, wo legitime Kritik der israelischen Regierung aufhört und Antisemitismus anfängt. Diese Grenze ist total verwischt. Na, und es wird sehr gerne auch heute im öffentlichen Diskurs immer mal unterstellt, Kritik an der israelischen Regierung sei Israel-Kritik und Israel-Kritik sei antisemitisch. So, und diese unklare Lage führt dazu, dass man sagen muss, man kann Leute nicht auf eine solche hochumstrittene Definition festlegen und davon staatliche Förderentscheidungen abhängig machen. Tatsächlich hat das zu absurden Effekten geführt, dass nämlich jüdische Kulturschaffende davon betroffen waren. Um es etwas konkreter zu machen, es gab eine Sitzung des Berliner Senatsausschusses für Kultur, in dem diese Klausel diskutiert wurde. Und es stellte sich heraus, für mich nicht verwunderlich, dass die AfD, der AfD-Vertreter in diesem Gremium, massiv diese Klausel befürwortet und verteidigt hat. Das muss eigentlich der CDU, die diese Klausel sich überlegt hat, zu denken geben, dass sie da Applaus von einer Seite bekommt, einer Partei, die bisher nicht besonders gegen Diskriminierung aller Art vorgeht. Das heißt, ganz offensichtlich wird hier dieser ganz weite Antisemitismusbegriff benutzt, um missliebige Kritiker, zum Beispiel der Netanyahu-Regierung, die erwiesenermaßen rechtsextreme Mitglieder hat, zum Schweigen zu bringen. Ja, und das ist etwas, das für die Kultur, wie gesagt, es ist jetzt abgewendet worden. Diese Klausel ist zurückgezogen worden aus juristischen Gründen, weil es juristisch überhaupt nicht haltbar war. Aber das ganze Problem ist nicht vom Tisch. Und das ist etwas, das, wenn es auf die Wissenschaft bezogen wird, ein massives Problem darstellt.
Ich würde ganz eine kleine Randbemerkung machen oder eine kleine Ergänzung machen und dann gerne darüber noch etwas weitersprechen, weil mein Eindruck ist, dass es mit dem Rückzug dieser Klausel, die der Berliner Kultursenator vorgeschlagen oder zunächst einmal eingebracht hatte, ja noch nicht vorbei ist. Also ich glaube, diese Überlegungen, was auf politischer Regierungsseite in Deutschland vorgegeben werden kann, sind ja noch in Arbeit. Und ich würde noch ganz gern darüber sprechen, was das möglicherweise für Folgen hat. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung vorweg. Oder mir ist immer gar nicht klar, was soll denn eigentlich Israel-Kritik heißen? Weil natürlich, da wird mir auch mulmig. Also wenn sozusagen einfach das ganze Land Israel kritisiert werden soll oder die Existenz des Staates Israel in Frage gestellt werden soll, da würde ich schon sagen, da gibt es ein gehöriges Ressentiment, Vermutung, die mich da befällt, wenn ich das so höre. Also es kann ja, wenn überhaupt, nur vernünftigerweise um Kritik am Regierungshandeln des Staates Israel in einer konkreten Situation. Und dann kann man sich das konkret anschauen, ob es konkrete Gesetze sind, ob es die Besatzung ist, ob es die Kriegsführung in Gaza ist. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, zunächst einmal zu unterscheiden. Wenn, glaube ich, kann es nur gehen um Kritik an einem sehr konkreten Regierungshandeln oder einer historischen Erfahrung und einer historischen Praxis wie der Besatzung. Nur das sozusagen vorweg als Ergänzung. Und haben Sie schon diese spezifische Antisemitismus-Definition, die IHRA oder IRA genannt wird, erwähnt? Und ich würde gerne nachfragen wollen, ob denn das Problem dieser Definition in dieser zu weiten Definition liegt, also dass sehr schnell darüber eben Kritik am Regierungshandeln in Israel als antisemitisch erklärt werden kann. Also ist das Problem dieser Definition oder ist nicht, und das wäre meine Überlegung, überhaupt die Vorstellung, dass die Regierung bestimmen kann, nach also eine substanzielle Definition von Antisemitismus vorgeben kann und sagen kann, wer sich nicht dieser Definition anschließt, der kann keine Fördergelder bekommen, der kann keine Unterstützung bekommen. Diese Gäste, die sich dem nicht unterordnen, können nicht eingeladen werden oder Veranstaltungen mit diesen Gästen können nicht finanziert werden. Also für mich ist gar nicht allein die Frage, was diese Definition, wir könnten ja erwähnen, es gibt eben andere, es gibt auch die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die eben eine alternative Definition vorschlägt. Meine Frage wäre eher, ist nicht an sich die Übergriffigkeit des Staates zu kritisieren, die in ein Forschungsfeld sozusagen hineingreifen will, und zwar nur, so war es zumindest in Berlin, aber korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, nur bei Antisemitismus, nicht bei Rassismus, nicht bei Queerfeindlichkeit.
Ja, da gab es keine Definitionen, die vorgegeben wurden. Also wie gesagt, bei allem Verständnis für den Kampf gegen alle diese gruppenbezogenen menschenfeindlichen Äußerungen oder Handlungen, die ja, das ist ja absolut legitimes Anliegen. Wie gesagt, es geht ja nicht nur um Kampf gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen alles Mögliche, was menschenfeindlich ist. Das ist einerseits sehr legitim, aber wenn es um zumindest den Wissenschaftsbetrieb geht, der bis jetzt noch nicht betroffen war, dann ist es vollkommen abwegig, Definitionen vorzugeben und dann Bekenntnisse zu verlangen. Also ein Kreuzchen zu machen, ein bestimmtes Bekenntnis abzulegen. Ich glaube, dass dahinter stand, dass Bedürfnis der Senatsbürokratie, sich abzusichern, ja, dass man sagen kann nach dem Documenta-Skandal, dass man sagen kann, die Leute, die wir da fördern, die haben ja angekreuzt, dass sie keine Menschenfeinde sind. Deswegen, wenn sie dann irgendwas sagen, was skandalisierbar ist, wir haben ja unseres getan. Das heißt, es ist, glaube ich, eine Risikominimierungsstrategie gewesen des Berliner Senats. Es ist aber nicht akzeptabel, und zwar grundsätzlich, wie gesagt, ich kann immer nur fürs Wissenschaftssystem sprechen, und das war bisher noch nicht betroffen. Aber ich würde vollkommen zustimmen, dass es nicht angeht, eine Definition, wie viel Mühe man sich bei dieser Definition auch gemacht haben mag, als eine Maßgabe vorzugeben, auf die man sich als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler festzulegen hat. Weil Definitionen natürlich immer in wissenschaftlichen Zusammenhängen Arbeitsinstrumente sind. Definitionen sind keine letzten Wahrheiten, sondern es sind Arbeitsinstrumente. Und die sind natürlich jederzeit auch anfechtbar und korrigierbar, wie jede wissenschaftliche Aussage ja sich gerade dadurch als eine wissenschaftliche definiert, dass sie anfechtbar und auch korrigierbar sein muss. Und eben nicht als letzte Wahl, sonst haben wir es mit religiösen Dogmen zu tun.
Jetzt haben wir schon wir haben jetzt mehrere Situationen erlebt, bei denen WissenschaftlerInnen, SchriftstellerInnen, KünstlerInnen, zuletzt auf der Berlinale, vorher Mascha Gessen beim Hannah-Arendt-Preis, Candice Brights, die eine Ausstellung im Museum im Saarland abgesagt bekommen hat. Und wenn wir jetzt das jüngste Beispiel der Berlinale nehmen, sind eben die Filmschaffenden zurück nach Israel gekehrt und dann dort massiv bedroht worden, weil sie hier in der Öffentlichkeit als mutmaßlich antisemitisch bezeichnet worden sind. Wenn wir diese verschiedenen Fälle, die sicherlich alle sehr unterschiedlich gelagert sind, ich glaube, auch da ist nötig und es lohnt sich, die sehr genau und langsam im Einzelnen sich anzuschauen. Aber es gibt vermehrt jetzt auch schon die Sorge im Ausland, ob es überhaupt möglich ist, nach Deutschland zu kommen, ob man zum Vortrag nach Deutschland kommen mag oder eben zu einem Festival kommen mag, mit der Sorge, dass man in der Öffentlichkeit diskreditiert wird, ausgestellt oder eben gebrandmarkt wird. Da würde ich ganz gerne wissen, wie gehen Sie damit? Also hören Sie das auch schon? Gibt es auch für das WIKO schon Gäste, die darüber sich Sorgen machen, ja, ob sie in Deutschland eben damit rechnen müssen, dass sie angegriffen werden, dass ihre Veranstaltungen kritisiert werden. Hören Sie von dieser Sorge?
Also bis jetzt glücklicherweise noch nicht. Ich meine, wir haben ja die völlig groteske Situation, dass Leute zum einen befürchten müssen, in Deutschland antisemitisch angegriffen zu werden. Und andererseits müssen sie sich aber auch Sorgen machen, als Antisemiten diskriminiert zu, oder diskreditiert zu werden. Das ist natürlich eine absurde Situation, die aus der deutschen Geschichte erklärbar ist, aber trotzdem meines Erachtens nicht hinnehmbar ist. Weder die eine noch die andere Sache. Was diese Antisemitismusvorwürfe angeht, die groteskerweise sich fast immer gegen jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler richten. So muss man sagen, das ist etwas, das, wie gesagt, aus der deutschen Politik oder dem deutschen Bemühen um Bewältigung dieser unvergleichlichen Schuld resultiert, das aber meines Erachtens trotzdem nicht der richtige Weg ist, weil wir damit im Grunde in erster Linie eigentlich unsere eigene Schuld bewältigen wollen und das in einer Weise machen, die ich für eine moralische Anmaßung halte. Also aus dem berechtigten Bemühen, mit dieser deutschen Schuld irgendwie klarzukommen, projiziert man oder nimmt man eine im Grunde moralische Überlegenheitshaltung ein, die man dann ausgerechnet jüdischen Kolleginnen und Kollegen vorhält und von denen verlangt, sozusagen deutschen Vorstellungen zu entsprechen. Nicht nur jüdischen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch natürlich erst recht muslimischen oder palästinensischen Kolleginnen und Kollegen. Und das halte ich für eine Anmaßung.
Nun würde ich natürlich erstmal sagen, also mindestens für mich sagen wollen, also die Vorstellung, dass man diese Geschichte bewältigen könnte, ist schon der Grundirrtum und auch die Vorstellung, dass sich diese Schuld in irgendeiner Weise abarbeiten ließe oder auch nur regulieren ließe. Das kann ich mindestens für mich sagen, das halte ich schon für eine Illusion. Das ist nicht zu bewältigen. Ich glaube auch nicht, dass es so etwas wie, ja, sozusagen so eine Haltbarkeitsdatum der Erinnerung gibt und danach ist das irgendwie gut. Ich glaube, das ist für jede Generation wieder verpflichtend. Aber in der Tat, die Frage, ob wir die Auseinandersetzungen über Antisemitismus und auch die Auseinandersetzungen über den Nahostkonflikt, die müssen wir eben trotzdem aushalten. Und ich glaube, es gibt für diese Auseinandersetzungen keine Abkürzungen. Und die Vorstellung, ja, dass bestimmte Positionen, die man nicht teilen muss, nicht in der Öffentlichkeit hörbar sein dürfen. Also das scheint mir das Problem zu sein. Ich möchte, dass wir diskutieren können, und zwar mit internationalen Normen, mit Begriffen, die uns gegeben sind, und dass wir dazu Vergleiche anstellen und dann sind Vergleiche tauglich oder nicht tauglich oder sie bringen uns weiter in der Auseinandersetzung oder sie bringen uns ab von der Auseinandersetzung, aber nicht das Vergleichen an sich oder das Anwenden oder Ausprobieren eines einzelnen Begriffs an sich kann ein Problem sein. Ich würde aber ganz gerne das bei Ihnen konkret nachfragen wollen, weil ich glaube, dass im Moment sehr, sehr viele Kultureinrichtungen, Museen, aber eben auch Wissenschaftseinrichtungen, Universitäten im Moment sich fragen, wen können Sie eigentlich einladen? Wen wollen Sie eigentlich einladen? Was riskieren Sie, wenn Sie jemanden einladen, von dem oder der Sie wissen, dass es eine Position sein wird, die ja vielleicht eben mit Kritik rechnen muss, sagen wir mal, das ist sicherlich das Einfache, oder eben auch mit massiven Vorwürfen rechnen muss, überhaupt eine solche Position eingeladen zu haben. Ja, also wie gehen Sie konkret damit um bei der Frage, oder vielleicht, was würden Sie auch raten anderen Kulturinstitutionen? Nehmen wir mal ein Beispiel, ob Annie Ernaux Also Sie haben ja auch Künstlerinnen, Sie haben ja auch Schriftstellerinnen bei sich. Wie konkret machen Sie das? Also schauen Sie sich an, ist da eine Person, die sich in den sozialen Medien jetzt gerade zum Nahosten geäußert hat? Oder schauen Sie nach, gibt es Verbindungen zu der BDS-Bewegung? Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, die man nicht abstrakt und allgemein beantworten kann, sondern es ist wirklich eine Einzelfallabwägung. Also wir sind Gott sei Dank bisher in dieser Lage noch nicht gewesen, dass wir Leute eingeladen hätten, bei denen dann nachträglich Äußerungen ans Licht gekommen wären, die wir wirklich nicht tolerabel finden. Ja, sei egal in welche Richtung. Ja. Das hatten wir Gott sei Dank bisher noch nicht. Es heißt aber natürlich nicht, dass das passieren kann. Und man muss vielleicht sorgfältiger als früher schon sehen, was haben die Leute, die wir einladen, eben auch politisch, möglicherweise haben sie sich sehr aus dem Fenster gelegt in dieser oder jener Weise. Das muss man sich ansehen. Ich finde aber nach wie vor grundsätzlich, da das Wissenschaftskolleg ja ein geschützter Raum ist, wir sind ja nicht wie eine Universität völlig öffentlich, sodass Studierende und die Öffentlichkeit sozusagen hier zugelassen wäre, sondern wir können ja unsere Öffentlichkeitsauftritte sehr dosieren und auch kontrollieren. Das heißt, ich finde, dieser offene Raum muss, dieser geschlossene Safe Space muss bewahrt werden und es müssen da auch Positionen vertreten werden können, die wir nicht teilen. Ja. Nun sind wir, wie gesagt, eine Wissenschaftseinrichtung und keine politische Einrichtung. Das heißt, wir laden ja die Leute nicht wegen bestimmter politischer Positionen ein, sondern wegen ihrer Forschungsprojekte. Und was ich schon gesagt habe, es ist immer eine Frage des Argumentierens, der Gründe und so weiter. Und die muss man sich dann anhören. Und man muss zumindest grundsätzlich bereit sein, eine Position ernst zu nehmen, die nicht die eigene ist. Und das gilt eben aufgrund der besonderen deutschen Situation für uns hier ganz besonders, dass wir sagen, wir können nicht unsere Deutsche, die auch nicht die Deutsche ist, ja, aber die, sagen wir mal, die deutsche, die Position der deutschen gegenwärtigen Bundesregierung als Maßstab nehmen für das, was an Positionen jetzt weltweit bei uns sagbar sein darf. Ja, das kann nicht der Maßstab sein, sondern es müssen da auch sehr andere Positionen ausgesprochen werden dürfen. Ob wir denen dann eine öffentliche Bühne bieten oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage. Ja, da würde ich schon auch sehr vorsichtig sein. Ich bin ja auch der Meinung, man muss selbst mit dem einen oder anderen AfD-Mitglied reden können, aber man würde sie niemals auf eine öffentliche Bühne im Wissenschaftskolleg setzen. Also das ist nochmal wirklich zweierlei.
Genau, ja. Aber ich würde schon den sozusagen festhalten wollen, es gibt eben doch schon Grenzen des Sagbaren. Es gibt schon auch sozusagen Standards. Ja, ich würde sozusagen sagen, antidogmatische Standards. Also, dass wenn es Positionen gibt, die ich jetzt vielleicht nicht nur fragwürdig finde, die ich ganz sicher auch vielleicht moralisch nicht teile, und da gibt es für mich schon den Standard der Kritikfähigkeit. Also, ist das eine Position oder eine Person, mit der überhaupt noch mit kritischen Einwänden einen Diskurs zu führen ist, oder ist das wirklich einfach eine ressentimentgeladene, dogmatische Denkverhinderung? Ja, und ich würde sagen, auch das gibt es, im akademischen Feld. Also insofern, ich würde schon sagen, also natürlich gibt es jetzt nicht, ja, also sozusagen nicht die Haltung, dass es keinerlei Grenzen
des
Diskurses gäbe.
Natürlich nicht. Ich meine, auch Wissenschaftsfreiheit ist ja nicht grenzenlos, ganz grundsätzlich. Ne? Ich meine, man kann keine Menschenversuche machen, oder was weiß ich. Es gibt natürlich Grenzen, in den Naturwissenschaften. Es gibt auch Sagbarkeitsgrenzen, die vom Grundgesetz ganz klar gezogen werden. Das ist überhaupt keine Frage. Also Wissenschaftsfreiheit ist wie alle anderen Freiheiten ja nicht vollkommen isoliert und absolut, sondern sie ist ja immer begrenzt durch andere Freiheiten.
Genau, das war mir jetzt noch einmal wichtig, sozusagen festzuhalten.
Das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, sie ist in diesem geschützten Raum der Wissenschaft muss es möglich sein, Dinge argumentativ zu verfechten, die nicht den eigenen politischen und auch moralischen Vorstellungen entsprechen. Es muss möglich sein. Ich bin auch weit davon entfernt zu glauben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie bessere Menschen wären oder moralisch höhere Ansprüche erfüllten als andere Menschen. Aber es gibt eben einfach dieses wissenschaftliche Selbstverständnis, das man nicht einfach bestreiten kann als WissenschaftlerInnen, ja, dass man alle Aussagen, die man in diesem Systemzusammenhang trifft, dass man die begründen können muss. Das kann man nicht einfach als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ignorieren. Ja. Ob man sich dann immer daran hält, ist eine ganz andere Frage, aber das ist sozusagen der Kern des wissenschaftlichen Ethos. Und auf dieser Grundlage stehen wir alle. Ja. Und das muss man sich dann eben im Einzelfall immer wieder klar machen, und dass man sich daran eben zu halten hat. Aber jede Norm ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass sie auch übertreten werden kann. Aber als Norm muss sie eben ganz klar von allen geteilt werden. Wir sind ja im Moment, das ist ja das, was einen fassungslos macht, in einer Zeit, in der eben bestimmte Grundnormen nicht mehr geteilt werden. Und dazu gehört auch zum Beispiel die Norm, dass man eine Lüge nennt und sozusagen ganz, also sich bemüht, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Wenn das nicht mehr geteilt wird und es gleichgültig ist, ob man lügt, obwohl es offensichtlich ist, dass man lügt, dann gibt es eben wirklich keine gemeinsame Grundlage mehr. Nun ist es Gott sei Dank hier noch nie passiert. Und in dieser Hinsicht ist das Wissenschaftskolleg natürlich nicht sehr divers. Ja, es ist in vieler Hinsicht sehr divers, aber es ist nicht divers in der Hinsicht, dass Leute, die eine grundsätzlich wissenschaftsfeindliche Position vertreten, wie das zum Beispiel die Mehrheit der Trumpisten in Amerika tut, die würden sich natürlich auch bei uns niemals bewerben. Insofern sind wir einfach relativ homogen in dem, ja, sind wir homogener als in anderer Hinsicht.
Ich würde sagen, das ist die einzige Homogenität, ja, die mir sympathisch ist. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Barbara Stolper-Grillinger. Ich habe zum Schluss immer eine Frage an alle meine Gäste bei diesem kleinen Podcast, nämlich ob es etwas gibt, das Sie uns empfehlen möchten, ein Buch, einen Film, den Sie gerade gesehen haben, eine Serie. Gibt es etwas, das Sie mit uns teilen möchten?
Ja, also weil ich mir das jetzt vorher blöderweise nicht ausführlich überlegt habe, ist mein Tipp ein sehr wenig überraschender wahrscheinlich, ja. Aber weil ich noch unter dem Eindruck so sehr stehe, würde ich tatsächlich jedem empfehlen, den Film Zone of Interest zu gucken, weil der, es ist glaube ich der erschütterndste Film, den ich vielleicht nicht je gesehen habe, aber seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und er ist so, also er ist so überwältigend und gleichzeitig aber auch aufklärerisch, was man ja selten zusammenfindet. Also ne, oft sind Filme emotional überwältigend, aber sie vermitteln keine Erkenntnis. In diesem Film ist es aber so, dass mit der Überwältigung, also ich setze mal voraus, dass die Hörer wissen, um was es sich handelt. Es geht ja um Auschwitz und die ganze Geschichte wird erzählt und gefilmt aus der Perspektive der Familie von Rudolf Höss, die nur durch eine Mauer von den Vernichtungs- und Gasöfen getrennt ist und das einfach hartnäckig ignoriert und verdrängt. Aber der Zuschauer sieht es nicht, aber er hört es. Er hört das dumpfe Grollen und manchmal Schüsse und so weiter. Und das ist ein so unglaublich eindrucksvolle Vermittlung dessen, was man Banalität des Bösen genannt hat, dass das Familienleben der Familie Höss, liebevolles Familienleben sich abspielt und jenseits der Mauer 20 Meter weiter ist das Grauen, ja. Und wie diese Verdrängungsleistung hier ins Bild gesetzt worden ist, die ja eine Verdrängungsleistung nicht nur der Familie Höss war, sondern des deutschen Volkes, das ist so unglaublich beeindruckend und also hängt einem lange nach. Also insofern würde ich sagen, jede sollte diesen Film sehen.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Das haben Sie übrigens gemeinsam mit Charlotte Knobloch, die bei uns auch zu Gast war und die auch den Film empfohlen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank, Barbara Stolper-Grillinger.
Ich habe mich zu danken.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Barbara Stolberg-Rillinger und ihren Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de/in aller Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche von In aller Ruhe. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.